Wie sagt man eigentlich Mosambik? Sagt man da Hello?
Hallo, dass ich wieder mitmachen darf, muss ich ja gestehen. Du hast ja einfach, hast du mich. Aber ich kann da wirklich nicht viel dafür. Also meine Reiseroute war anspruchsvoll und also von Hamburg nach Berlin, von Berlin nach Istanbul, dann nach Entebbe, das ist Uganda, dann nach Addis Abeba, das ist Äthiopien, dann nach Maputo, Mosambik. Und dann vom Maputo nach, dann sind wir innerhalb des Landes nochmal an einen Ort geflogen, den ich nicht weiter benennen kann. Dann wieder zurück nach Maputo, dann nach Johannesburg, dann nach Istanbul, dann nach Berlin, dann nach Düsseldorf, dann nach Hamburg. Und das alles in, weiß nicht, 260 Stunden.
Nee.
Doch. War eine Challenge. Aber war toll.
Warum? Also gibt es ja keine Direktflüge? Also von Berlin fliegt ja ohnehin nichts direkt, außer vielleicht Mallorca?
Also Berlin ist wirklich die Pest. Also wir mussten oder wir wollten von Berlin fliegen, weil da noch ein, mit meinem Kameramann Lars unterwegs. Und da haben wir noch den Len Kudrawitzki, das ist seines Zeichens ein Schauspieler und UNICEF-Botschafter. Den wollten wir in Berlin einsammeln. Und da ich ja in Hamburg wohne, der ist in Leipzig, war das so in der Mitte. Aber ich kann jetzt wirklich keinem den Flughafen Berlin empfehlen, weil da fliegt nichts. Also das einzig Schöne ist, es ist wahnsinnig entspannt und leer, eben weil da Kinder fliegt.
Ist wirklich so, das kenne ich ja von Dresden. Ist wirklich ein sehr schöner Flughafen, den wir hier haben. Und ich glaube, am Tag fliegen zwischen 6 und 10 Maschinen. Und du kannst so wunderbar, du kannst vorfahren, du kannst fast vor der Tür parken, gehst einfach rein, kannst den Sicherheitsbeamten fast schon mit Namen begrüßen oder wirst da fast geduzt, gehst durch, holst dir noch schnell einen Espresso, die Tasse kannst du vorne beim Boarding mit abgeben, gehst rein, setzt dich hin, fliegst los. Also es geht nicht bequemer und jetzt irgendwie am Freitag sollen ja wieder die Flughäfen streiten oder das Flughafenpersonal.
Nee, na klar, ne? Jetzt erst.
Und Dresden fängt da an und da habe ich dann gesagt, so what? Also die 10 Flugzeuge, die können sie auch, da kannst du auch mit laufen. Also von dem her, das ist in dem Sinne egal. Seid natürlich allen vergönnt im gewissen Rahmen. Aber
nee, Berlin ist toll.
Ist ja ähnlich. Also wir hatten uns auch Gedanken gemacht, weil wir im Sommer nach Portugal wollen und geschaut, ob wir da von Berlin fliegen können. Aber ey, selbst Lissabon.
Nein, das ist ganz tragisch. Also da gibt es ja lustigerweise, was ich eigentlich eine sehr charmante Idee finde, dass du kostenlos so eine Fastlane buchen kannst nach dem Check-in durch Sicherheit und so. Ne? Aber an diesem Flughafen brauchst du die ja gar nicht. Also normalerweise ja nur mit einem Business-Class-Ticket kannst du da durchhuschen oder mit irgendwelchen sonstigen Sonderkarten. Aber da, ne? Aber die brauchst du nicht. Da ist einfach nichts los. Keiner da. Anyway, aber jetzt zurück zur Eingangsfrage, was spricht man in Mosambik? Man spricht dort Portugiesisch. Das ist eine ehemalige, darf man noch Kolonie sagen, obwohl das war es ja. Das war es ja und ich habe auch gelernt, dass die Portugiesen sich nicht so wahnsinnig nett verhalten haben, aber immerhin die Sprache haben sie dagelassen und es ist immer noch ein relativ beliebtes Reiseland für die Portugiesen. Also da waren relativ tatsächlich viele. Das war übrigens weintechnisch interessant, weil ich war vorher in Uganda, da spielt Wein eigentlich oder alkoholische Getränke im überhaupt so keine wahnsinnig große Rolle. Es gibt da irgendwie aller Orten irgendwie Bier von dem weltumspannenden Konzern Heineken sicherlich. Und das Einzige, was ich immer da trinke, ist das, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Savannah Dry Cider. Mhm. Kennst du das? Das ist mein absolut Lieblings-Afrika-Getränk. Schlicht und ergreifend Apfelbier. Aber Savannah Dry ist super. Und aber Wein gibt es da gar nicht so. Also wenn siehst du irgendwie mal Männer, irgendwie, die mal mit einem Whiskyglas irgendwo sitzen, das ist wiederum jetzt nicht meine Baustelle. In Mosambik hingegen merkst du halt den portugiesischen Einfluss. Da kriegst du wirklich auch in kleineren Schenken bekommst du vergleichsweise gute portugiesische Weine. Und natürlich Australien. Mhm. Also weil Australien, Ozeanien da schon relativ großen Einfluss hat. Ne? Mosambik, Nachbarland, Südafrika, also da merkst du, also Südafrika, Australien, Neuseeland, die findest du da und eben wahnsinnig viele portugiesische Weine. Um mal.
Sind die da römisch-katholisch auch, wie in Portugal? Oder?
Im Gros schon, ja. Im Großen schon.
Also Alkohol ist ein Thema, ist nicht wie irgendwie keine
Ahnung. Ach so, nein, das ist, nee, nee. Also du hast, also du hast immer mal wieder Menschen islamischer oder muslimischer, oh Gott, Konfessionen, Glaubens, Religion, wie auch immer. Aber das Gros ist halt eine klassische Kirche irgendwo am Start. Ja.
Nun warst du lange Zeit.
Und schön warm, ich kann das empfehlen.
Was habt ihr aktuell da an Kerntemperatur?
Waren 36 Grad, 36 Grad und wahnsinnige Luftfeuchtigkeit. Mhm. Also ich habe das mal, so, um das in so einen Rahmen zu rücken, ich habe so 3 T-Shirts am Tag verbraucht, weil die einfach, also bis nach, du stehst morgens auf, verlässt das klimatisierte oder zumindest nachtkühle Hotelzimmer und nach 10 Minuten bist du durch.
Okay.
Lustigerweise, also das Einzige, was mich wahnsinnig beruhigt hat, dass, auch wenn das dann bei denen länger dauert, aber auch die Mosambikaner fangen irgendwann, die fangen an zu schwitzen. Ich habe ja gedacht, so, okay, alles klar, die sind da hier super dran. Nee, die schwitzen dann auch. Nun hat aber diese Hitze so ein paar tragische Momente, und das war ja auch der Grund meines Besuchs zusammen mit UNICEF. Da geht es halt um den Klimawandel, ne? Und Mosambik ist in der Top 5, also eine relativ unrühmliche unrühmliches Ranking, in der Top 5 der am meisten vom Klimawandel betroffenen Länder. Mhm. Und die leiden insofern relativ stark, weil sich der also Mosambik, also hast du so eine grobe Ahnung, wo das ist in Afrika?
Ich habe es nachverfolgt, als ich hörte, dass du dort hinfliegen möchtest, habe ich natürlich altbekannt Google Maps konsultiert und war total begeistert aufgrund dieser 1200 Kilometer langen Küstenlandschaft, dieser wunderschönen Strände, die es dort gibt, und wollte ich dich dann eben auch fragen, ob das empfehlenswert ist oder ob es da eher problematisch
also
ist.
Also es ist wahnsinnig.
Aber du wolltest deine Ausführungen erstmal. Ja, ich weiß, es ist im Südosten Afrikas.
Genau, und dementsprechend ist daneben der Indische Ozean, und der Indische Ozean hat sich dort schon erwärmt. Also es ist keine These, die da irgendwo einer sagt, ja Mensch, hier irgendwie, da soll sich möglicherweise der Ozean erwärmen. Nee, das ist schon passiert, teilweise bis zu einem Grad, und dieses eine oder halbe Grad sorgt dann dafür, dass du riesige Sturmgebiete hast, also solche El Niño-Effekte, wie man das so aus Süd-Nord-Mittelamerika kennt. Und diese extremen Stürme, also sie haben vorher Stürme gehabt, was weiß ich, so 100, 120 km/h, so bis vor 30 Jahren, und dann wurde das immer stärker. Inzwischen haben die jedes Jahr einen Zyklon, der so mit 200, 250 km/h da auf dieses Land trifft und dann alles niedermäht. Dann hat, wie du gerade gesagt hast, Mosambik auch das theoretisch erstmal Glück, so eine lange Küstenlinie zu haben, hat aber auch, da fließen 16 Flüsse durch, ne, aus den dahinterliegenden Ländern oder auch höher liegenden Ländern. Was zur Folge hat, dass die jetzt andauernd Überschwemmungen haben, ne? Weil durch die Zyklone natürlich mehr Regen, tiefere Regengebiete, mehr Regen, extremere Stürme, und so wird andauernd das Land überschwemmt. Ganz tragisch, da kommen aus den Flüssen, werden Krokodile in die Reisfelder gedrückt. Also da ist jetzt kein Witz, wahnsinnig tragische Geschichte. Da haben wir einen Jungen getroffen, dessen Vater 2 Tage vorher beim Fischen vom Krokodil, also
gefressen,
gefischt wurde. Ja,
wow.
Tatsächlich. Also, ne, weil die haben dort eben normalerweise gefischt, ganz normal. Da sind keine Krokodile, aber eben durch die andauernd über die Ufer tretenden Flüsse, drückt es dann eben die Krokodile auch in die Seitenbereiche rein. Mhm. Alles so Effekte, die da auftreten. Dann haben die natürlich von Hause aus eher so, sag ich mal, einfachere Hütten. Mhm. Lehmhütte mit Strohdach, die hat bei einem normalen Sturm auch gehalten, jetzt eben nicht mehr. Und jetzt eben rasiert es regelmäßig da irgendwie die ganze Landstriche weg. Und da ist eben UNICEF jetzt dabei, so eine klimaresiliente, also widerstandsfähigere Häuser mit denen zu bauen, also Dächer zu verankern, dass zumindest ein Schulgebäude da ist, das so fest ist, oder ein Sanitätsgebäude, so eine Art Krankenhaus, wo die Menschen dann auch Zuflucht haben können, wenn irgendwas passiert, wenn Hochwasser ist und so weiter. Also ganz viele Sachen, und das Deprimierende darin ist, dass man natürlich schon, also als Europäer mit einem relativ hohen Schuldgefühl da aufkreuzt, weil jetzt die Effekte, die da eintreten und für die Menschen dramatisch spürbar sind, die haben wir verkackt. Mhm. Also es ist unsere Schuld. Das ist durch den Beginn der Industrialisierung, des Anfangs von Abholzen von Wäldern, Verbrennen der Wälder, von Abgasen, CO2 etc. Das sind die Effekte, die jetzt da sind. Mhm. Also bei uns, sind die Effekte ja gar nicht so krass. Also, ne, hier wird immer mal geschnauft, ja Mensch, da gab es mal ein Hochwasser, ah ja Mensch, Ahrtal, aber hier wird das noch alles so verspielt, da kann keiner drumherum diskutieren. Und einfach weil die Auswirkungen so krass sind, hast du auch in der jungen Generation, dazu muss man auch sagen, dass Mosambik, die Hälfte der Menschen ist unter 18.
Die Hälfte. Warum? Gab es da Kriege, wo die Älteren, oder gibt es dann?
Naja, ist schon, ich sage jetzt mal so, ein herausforderndes Leben. Mhm. Zum einen, also man wird da nicht so wahnsinnig alt. Mhm. Wobei sich das sicherlich jetzt auch ändert mit Gesundheitssystemen etc. Und dann gibt es natürlich wahnsinnig viele Kinder. Ja, also die Durchschnittsfamilie hat eben einfach da sehr viel mehr Kinder, als das in Deutschland ist das 1,4 oder irgendwie sowas, ist doch so eine absurde Zahl. Mhm. In Mosambik ist das eher sind so 5, glaube ich. Mhm. Also dadurch ein junges Land, das natürlich inzwischen auch Zugang zur weltweiten, zum Internet hat und dann natürlich auch sieht, was da so los ist und einfach merkt und also aktiv ist, ja, und sich mit ihrer Umwelt einfach auseinandersetzt und sagt, hey, Moment mal, das ist nichts, was zufällig irgendwie, hier ist mal ein Sturm, nee, das hat Gründe. Hm. Und die können das auch relativ klar benennen. Also spannend auf der einen Seite, bedrückend auf der anderen. Das war jetzt so die Kurzzusammenfassung.
Da wir Auslöser der letztlich auch Klimakrise sind, als Industriestaat, kann ich schon damit einhergehen, dass wir es damals wahrscheinlich nicht wussten, also keine Ahnung, vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren. Aber jetzt sollten wir uns dessen bewusst sein. Also was war dein Auftrag da unten?
Also mein Auftrag war, war mit diesem Schauspieler, mit dem UNICEF-Botschafter, uns eben quasi all diese Projekte anzugucken und dann letztlich in der dann folgenden Berichterstattung einfach ein Schlaglicht darauf zu werfen, was da los ist, welche Folgen eben der von uns verursachte Klimawandel hat, um ein Bewusstsein zu schaffen. Und natürlich am Ende auch jetzt, ich sag mal, das, was wir da alles gesehen haben, dann spreche ich auch noch mit Klimaforschern, die das einordnen und so weiter. Aber am Ende natürlich auch, um die Menschen dazu zu bewegen, entweder selber aktiv zu werden, ja, und sich aktiv gegen den Klimawandel einzusetzen und für den Klimaschutz. Oder auf der anderen Seite natürlich auch, dass all diese Hilfsorganisationen, das ist bei weitem nicht nur UNICEF. Also UNICEF ist da wirklich vor Ort auch meist ein Koordinator von sogenannten NGOs, also von Nichtregierungsorganisationen, die da sich für alles Mögliche einsetzen. Das Land hat ja auch viele Entwicklungsprobleme. Ne? Da ist ein großes Problem, ist die Child Marriage, also Kinder, die wahnsinnig, oder Mädchen, die wahnsinnig früh verheiratet werden. Also im Prinzip mit der Geschlechtsreife gibt es da einen Ehemann dazu. Das ist zwar theoretisch per Gesetz verboten, wird aber eben immer noch so gemacht, also gerade in den ländlichen Gebieten. Dann kommt eben auch da die Armut dazu. Und wenn dir natürlich anderen das Haus wegfliegt, ja, und du ohnehin und deine Reisfelder überschwemmt werden, also du hast nichts zum Wohnen und nichts zum Essen, ja, und hast aber 10 Kinder, dann bist du froh, sage ich jetzt mal, so salopp oder so blöder das klingt, wenn du einen Mund weniger zu stopfen hast, ja, so, wenn da eins von der Payroll runter ist, so, und die Tochter, die dann eben nicht mehr im Haus wohnt, sondern eben von dem Mann versorgt wird, dem Ehemann, dann super. Also das ist eine wahnsinnig praktische Herangehensweise, wenn es dann darum geht, okay, ich habe dann nur noch 9 Kinder mit Essen zu versorgen, dass es hier nirgendwo gibt oder dass ich von Hilfsorganisationen bekomme und so weiter. Kommt ja auch dazu, an anderen Stellen irgendwie wird es immer heißer, immer trockener, da ist gar nichts mehr, kann man gar nichts mehr anbauen. Dann müssen die Leute, das sind ja dann am Ende auch Klimaflüchtlinge, wenn man das so will. Ja? Also Leute, die dann eben innerhalb des Landes meinetwegen sich von A nach B bewegen müssen, weil sie eben in einer Region nicht mehr wohnen können. Also es gibt ja teilweise dann, waren zum Beispiel in einem neu gegründeten Dorf, weil eben die Menschen nicht mehr in ihre ursprünglichen Dörfer zurückkommen, weil das jetzt alles Überflutungsgebiet ist. So, und dann ist es ja auch bei uns in Europa so, dass ja der Klimaflüchtling, der hier ankommt aus Afrika, dem steht ja nicht Klimaflüchtling auf der Stirn. Der schlicht da greifen erstmal nur einfach so ein Flüchtling. Ja, so, und dann nun hat jeder, der in Krieg, aus Kriegsgebieten kommt und so weiter, irgendwie das Recht von uns irgendwie aufgenommen und dass ihm geholfen wird. Aber ich sehe, mit dem Klimaflüchtling würden auch hier die Menschen vielleicht nochmal anders umgehen als jetzt mit einem, den sie mutmaßlich als Wirtschaftsflüchtling bezeichnen, ne? Der sich einfach schlicht ein, ja, in meinem Heimatland ist ganz okay, aber es soll mir noch besser gehen. Ja, also die Bewegung gibt es, das ist ehrlich gesagt auch zu verstehen und nicht weiter tragisch, aber es gibt ja viele Menschen, die da was dagegen haben. Aber bei dem Flüchtling, für dessen Flucht ich als Europäer verantwortlich bin, da kann ich mich überhaupt um gar keine Verantwortung drücken. Aber leider steht das eben da nicht
auf der Stunde. Was man ja letztlich durch das Herkunftsland schon so ein bisschen vorbestimmen könnte, beziehungsweise da eine gewisse Regelung dann irgendwo treffen könnte. Darf ich fragen, wo das dann zu sehen sein wird, was du dort aufgenommen?
Das wird alles in der ARD zu sein im April.
Unter welchem Titel?
Also ja, das war's schon. Und bei UNICEF selber. Ah, da sind wir jetzt noch dran, in welche, ich nenne das mal so, in welche Gefäße das irgendwie am Ende gegossen wird. Das wird sicherlich in Talkshows laufen, das wird in Sendungen, in Magazinen laufen, vielleicht auch nochmal was Einzelnes, wird vielleicht auch noch in die Mediathek gehen. Wir überlegen auch noch, ob wir zusammen mit UNICEF so eine Art Sonderformat für YouTube machen. Also viele Dinge. So eine Reise, hat man immer was vor und hat dann meistens noch, wenn man zurückkommt, 7895
Ideen. Was macht das mit dir? Mehr. Also wenn man sowas sieht, also das ist ja bei mir schon relativ schwierig, wenn ich, keine Ahnung, selbst in ein Land wie die Türkei fliege oder, keine Ahnung, nach Ägypten oder große Angst davor habe, überhaupt nach Indien zu gehen, um da nicht zu sehen, was ich dort sehen würde. Also vor dem kulturellen Schock schon eine gewisse Grundangst habe. Und wenn du sowas Krasses dort siehst, was macht das dann mit dir? Also kannst du abschalten? Kannst du
also
da
grundlegend
differenzieren?
Also grundlegend. Also ich habe ja die große Ehre gehabt, da schon relativ viele Reisen in meinem Leben unternehmen zu dürfen. Insofern habe ich da irgendwie eine gesunde, ich will nicht sagen Abstand, aber ich kann mich dann in so einer Situation auch relativ gut zurücknehmen und versuche eben nicht mich da so, du bist natürlich, siehst dann irgendwie Kinder, denen es schlecht geht oder eben, ne, wie ich gerade gesagt habe, wo der Vater vor 2 Tagen vom Krokodil gefressen wurde. Das denkst du, oh Gott. Aber da versuche ich schon sehr aktiv auch, mich da nicht zu sehr mit reinziehen zu lassen. Bei der Kriegsberichterstattung nennt man das Embedded Journalism. Also das ist, wenn ein Journalist quasi so von der Situation, also da in die Armee integriert wird und dann so Gesamtteil des Geschehens wird, dass der kaum noch differenzieren kann. Ja, der findet dann einfach alles toll, was gemacht wird und super. Das ist so ein klassischer Effekt. Hier an der Stelle versuche ich trotzdem auch immer so ein bisschen einen Schritt zurück zu bleiben, mir auch so oftmals dann in der Situation, mich da gar nicht von all den Bürgermeistern und sonstigen Leuten, die da so kommen, wenn da so ein UNICEF oder Fernsehteam aufkreuzt, da werden Hände geschüttelt und gibt's dies und das und Tee und alles Mögliche, und da versuche ich mich immer so ein bisschen zurückzuhalten, freundlich, aber nüchtern, um auch einfach mir die Situation im Ganzen angucken zu können. Das ist einen eben nicht so übermannt. Ne? Ich habe ja auch Verantwortung für ein Team, muss dann überlegen, was wir an Bildern brauchen, was wir an Interviews brauchen und so weiter. Also ich versuche also mit deutscher Nüchternheit sozusagen so die Situation irgendwie für mich zu lösen. Eine Sache noch zu Mosambik im Speziellen. Man muss aber dazu sagen, dass, und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, dort irgendwie Urlaub zu machen oder dorthin zu fahren und sich das Land anzugucken, weil die alle wahnsinnig freundlich sind, wahnsinnig entspannt. Auch so kriminaltechnisch ist das alles, solange sie einfach an gewisse Regeln hält. Ne? Wenn du jetzt nicht mitten in der Nacht über den Markt tobst und irgendwie deine Fotokamera um den Hals hängst und mit 3 iPhones rumspielst. So Gelegenheit macht dann Diebe, aber die sind alle, da klagt auch keiner. Also auch in den Gebieten, wo wir waren, wo die Menschen viel Elend irgendwie erlebt haben, ist kein einziges Kind oder kein einziger gekommen und hat irgendwie gebettelt. Kam jetzt einer, sondern nee, die haben einfach nur gelacht, getanzt, sich gefreut, waren alle neugierig. Also was sehr lustig war, das werde ich demnächst auch nochmal auf den üblichen Kanälen veröffentlichen. Also wir sind natürlich da auch Drohne geflogen.
Echt?
Und das haben die tatsächlich alle da noch nicht gesehen und sind völlig ausgeflippt. Ja, das war total lustig. Also die es ging los mit Angst und Schreien und Wegrennen und dann ein bisschen dazu, dass ich so eine Traube von 100 Kindern um unseren Kameramann, um Lars da, der ja auch Lars heißt, gebildet hat, das war schon sehr, sehr lustig. Der musste dann wirklich, also wir mussten dann teilweise auch, wenn wir Drohnenaufnahmen machen wollten von Orten und so, wurde der mit dem Auto außerhalb des Dörfchens gefahren und ist dann, hat das von außen gemacht, weil hätte der das innen gemacht, hätte der die ganzen laufenden Veranstaltungen und Zeremonien und sowas gestört, weil die dann alle völlig ausgerastet werden. Und was mir auch aufgefallen ist, das sind natürlich Naturmenschen, denen dann wiederum, wenn so eine Drohne fliegt, das auch sofort auffällt. Also hier in Europa irgendwie, wenn hier eine Drohne fliegt, also das ist nichts Gewöhnliches, aber wir haben gar nicht so diesen Blick nach oben. Ne? Also so, wir sind ja eher, wir gucken so rum, was vor uns ist und so, und die gucken in die Natur und überall, und wenn sobald eine Drohne fliegt, dann ist es natürlich auch da auf dem Land sehr viel ruhiger. Und das heißt, du hörst halt jedes Geräusch, ne? Und sobald da Drohne, zack, dann sehen die das auch. Aber dadurch, dass sie es nicht zuordnen können, war das dann okay. Aber sobald die eben sehen, da das steuert einer, dann fanden die das natürlich ganz abgefahren. Und das war ein Ereignis. Aber
du empfiehlst es schon als Urlaubsland. Weil ich wurde dann schon, als ich die Bilder gesehen habe, als ich dann so die Küstenstrecke mit Google Maps oder Google Earth so ein bisschen lang gefahren bin, wurde ich schon neugierig. Hatte dann aber fast die Befürchtung, dass die gleiche Situation dort wäre wie viele jetzt von Südafrika berichten, dass es eben, was du ja dementiert hast, eine gewisse Grundkriminalität gibt, man schon Angst und Sorge haben sollte. Aber du sagst durchaus go, und wenn die Anreise also nicht so problematisch wäre.
Südafrika überhaupt nicht vergleichen. Also die Anreise ist ein bisschen schwieriger eben, weil es halt nicht so dieses super Hotspot-Ding ist. Aber mit Südafrika kannst du es auf gar keinen Fall vergleichen, wo da alles irgendwie mit Stacheldraht und nur Armed Security und so ein Kram, das ist da völlig easy. Klar hast du für alles so einen Watchman, also einen, der irgendwie auf was aufpasst, der aber auch da nicht andauernd irgendwie seine Hand aufhält und noch irgendwie da einen Dollar oder da einen Euro will, sondern es ist einfach viel Personal, das irgendwie alles Mögliche so machen kann. Aber das ist alles entspannt. Nur ist es natürlich aber auch so, das muss man schon sagen, dass wenn du jetzt dahin fährst, du kannst da mega Luxus-Strandurlaub machen, so mit auf kleinen Inseln, und ja, das Wasser hat durchgehend 30 Grad. Also jetzt ja noch mehr seit der Klimaerwärmung. Das kannst du alles ganz super machen, aber ich glaube auch, das Land so zu bereisen kann wahnsinnig spannend sein, und es ist halt auch möglich. Aber ist natürlich, die Natur ist da an jeder Stelle so ein bisschen gegen einen. Also da ist es schon sehr warm. Dann leben wirklich sehr, sehr viele Tiere da, die Menschen auch nicht leiden können. Ja, aber so. Das heißt, die gemeine Malaria-Mücke oder sei es eben Schlange, sei es Spinne, sei es Krokodil. Also da muss man schon auch ein Auge für, sollte man ein Auge für haben. Aber sonst ist das wirklich entspannt. Und wenn man so eine Art von Urlaub mag, dann ist es ein echt tolles Land voller.
Ihr seid von Norden nach Süden gefahren? Oder Aber was war eure Route?
Ja, mit dem Fahren ist es auch so eine Sache. Maputo ist ja ganz im Süden, quasi direkt da an der Grenze zu Swasiland, Südafrika. Und wenn man dieses Land queren will mit einem Auto, obwohl das nur 1200, hast du gesagt, ich hätte das fast noch ein paar Kilometer mit draufgehauen, aber egal, braucht man 5 Tage.
Aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse.
Bei der Norden dann sicherheitstechnisch, okay. Das heißt also halt gar keine Straßenverhältnisse, ne? Das ist, und dann ist auch nicht gesagt, dass nicht vielleicht gerade so eine Straße gemacht wird und da eben einfach jetzt erstmal Schluss ist. Und dann auch wetterbedingt, wenn da irgendwas, wenn es geregnet hat oder sowas, dann auch das bringt dann Schwierigkeiten mit. Also es ist für einen Abenteuerurlaub quasi perfekt. Wobei ganz im Norden natürlich es natürlich auch in den Grenzgebieten so ein bisschen Unruhen gibt, wie das leider in Afrika oft der Fall ist. Also so Mitte, Süden perfekt und auch super entspannt, super sicher. Norden, also bei Reisen ohnehin immer kann ich jedem, das machen wir auch, obwohl wir da auch meistens auch irgendwie anrufen, aber so Seite vom Auswärtigen Amt, kennen ja seit Corona die meisten, dass man immer mal gucken muss, was die aktuellen Corona-Bestimmungen sind. Das ist jetzt nicht so das Thema in Südafrika, auch da übrigens, Südafrika in Mosambik, auch da übrigens Fun Fact, dadurch, dass die so jung sind, ja, hat eben auch da Corona im Prinzip keine Rolle gespielt. Also Menschen vital, wahnsinnig jung. Ja. Uganda zum Beispiel, waren vorher in Uganda, auch das gleiche in Grün, wahnsinnig junges Land, aber mit einem Wahnsinnswachstum. Also da sind, wenn ich es richtig erinnere, sind es aktuell 15 Millionen Menschen, die da wohnen. 30, 30 Millionen, entschuldige, und das sind bis 2050 werden das 60 wow. sein. Also es sind, ja, denen steht ein relativ großes Bevölkerungswachstum ja. ins Haus und dann all die Sorgen, die da hinten dran hängen. So, das war jetzt aber der
genau, 25-jährige Exkurs. Das war der Weltfrieden-Part. Auf der einen Seite, vielleicht darf ich noch anfügen, dass ein unfassbar lieber Stammgast mir zum Abschied eine damals, und da war es noch legitim, sagte er zumindest, und nicht verboten, relativ große Korallenblume geschenkt hat. Er fuhr selber früher zur See und die ist natürlich, weil sie tot war, komplett weiß. Also die sind ja so sehr, sehr farbenprächtig und also mehr so Gestein mhm. und weiß. Und da habe ich dann so, ich kenne sonst nur aus verschiedenen Netflix-Dokumentationen, wo dokumentiert wird, wie die Korallenriffe teilweise absterben und dann eben nur noch weiße, tote Landschaften dort sind.
Dramatisch, ja.
Und so berührend, so ergreifend, wie ich das fand. Er hat es damals selber in 10 Meter Tiefe gepflückt sozusagen oder geerntet. So tragisch fand ich dann oder mhm. wurde mir dann so richtig vergegenwärtigt, wie krass das dort eben, und dafür ist ja Mosambik auch relativ bekannt, dass unter Wasser ausschauen muss, aufgrund der Klimaveränderung, dass eben alle Korallen absterben und eben diese tollen Landschaften eigentlich dahin sehen.
Genau, da kommt mit der Wärme des Wassers mhm. kommt eine Übersäuerung, kommen diese Bleichen oder einfach ein allgemeines Absterben, weil zu wenig Sauerstoff. Also es ist alles eine Riesentragödie und nochmal, man muss sich klar machen, dass man als Europäer dafür gefühlt mhm. gesamtverantwortlich ist. Das ist halt Afrika weit weg, ne? Wenn du jetzt also mit dem Flugzeug drüber fliegst, sieht alles wahnsinnig grün und hübsch aus mhm. und alles ganz wunderbar, aber die Lage ist dramatisch.
Also im Moralischen, ja genau, ja, es ist dann, es so, ist dann schwierig. Ist nee, meins Themen. Ist heute auch nicht lustig, weil ich mir überlegt habe, weil ich mag diesen Moralischen vielleicht noch ein bisschen weiter drehen. Auf der einen Seite vielleicht ein kurzes Feedback. Ich durfte, musste, konnte ja 2 Folgen ohne dich machen. Eine, weil du nicht greifbar warst. Ich habe glücklicherweise für beide Folgen sowohl extrem positives als auch negatives Feedback bekommen. Also negatives, dass du vermisst wurdest. Also es glaubt man nicht, kann sich keiner vorstellen, aber ja, zum einen als
Gesprächspartner
wurdest du
aber
vermisst.
Ist dann ja dann doch.
Auch die Folge mit Patrick, die extrem gut ankam, auch von den Hörerzahlen sehr, sehr gut ankam und wo viele das Gespräch mochten, wo ich da auch Danke sage, dass du den Platz freigemacht hast, kam sehr gut an, aber passte irgendwie nicht in unser Format. Es war vielen zu, also viele mögen dann schon unseren Wortwitz, unsere Wortwechsel, unsere Leichtfüßigkeit, unsere beiläufigen Informationsgaben, die wir dabei hatten, und zwar manch einem zu ernst eigentlich. Also der unernste Part, den du halt im Leben beschreitest, den finden viele toll, daher weiter so. Sei weiter der Quatschbär in dieser Nummer und vielen Dank dafür, dass es dich gibt, und habe mich wirklich auch sehr auf dich gefreut. Es haben auch viele wohlwollend erwähnt, dass wir die letzte Folge nicht haben ausfallen lassen, und da die Outs sozusagen, nachdem wir die Ins beide besprochen haben, oder die Trends 2024, die Nicht-Trends oder die Outs von mir dokumentiert wurden, das war auch so eine relativ krasse Situation. Weil ich das mehr oder weniger dann aus der Verzweiflung heraus im Kölner Hotelzimmer dann aufgenommen habe. Also wir scheuen da keine Strapazen, Anstrengungen, auch morgens um 6 noch die Folge dann aufzunehmen. Aber ich habe mich gefreut, dass es dann doch sehr gut ankam, und freue mich umso mehr, dass du wieder da bist. Und wir haben eine Bringpflicht mehr oder weniger, weil wir in der letzten Folge, als wir die Trends 2024 aufgenommen, dokumentiert haben, eben auch vorausschauend erwähnt haben, dass wir erwähnen wollen, wie diese Low- und diese Non-Alkoholik-Weine eigentlich produziert werden. Und jetzt passt eigentlich gar nicht mehr, weil wir haben den January durch, den Dry January. Manch einer wird es vielleicht ein bisschen weiter drehen oder wird direkt dann in die Fastenphase reinrutschen. Viele Kommentare liefen ja über die Social-Media-Bereiche, wo vieles verdammt haben, über die allgemeine Verantwortung mit Alkohol und so weiter rumgewettert haben. Ich persönlich finde es eigentlich gut und interessant, und ist für mich so ein bisschen diese Tesla-Idee oder diese E-Auto-Idee, wenn es kein Thema wäre, wird es nicht vorangetrieben. Und daher finde ich es gut, dass es zum Thema wird, wenn man sich um diese Thematik, einfach nicht alkoholisch, trotzdem geschmackvolle und interessante Getränke, einfach mehr Gedanken macht, das ein bisschen nach vorne treibt und in dieser Notsituation einfach nach Alternativen sucht und dann vielleicht auch bereit ist, ein bisschen mehr Geld dafür auszugeben. Wir waren unter anderem Als ich in Köln war, im Restaurant, wo wir als Weinbegleitung verschiedene fermentierte Getränke bekommen haben, die kosten dann teilweise, weil der Aufwand natürlich enorm ist, zwischen 20 und 80 Euro die Flasche, vor 5 oder 10 Jahren undenkbar, dass jemand das bezahlt hätte. Mittlerweile ist es durchaus gang und gäbe und der ein oder andere ist dafür bereit, Geld auszugeben. Was ich gut finde. Hattest du ein Dry January oder...
Aber wie war es Nein. Also ich muss auch eine Sache zu der, also prinzipiell finde ich das total richtig und gut, gerade wenn man öfter Alkohol trinkt, dass man immer mal so eine Phase einlegt, wo man einfach so ein Päuschen macht. Das finde ich gut. Und ja, Verantwortung im Umgang mit Alkohol sowieso. Auf der anderen Seite finde ich, ist das hier schon auch ein Podcast, der sich mit dem Thema Wein beschäftigt. Ich würde jetzt nicht so allzu sehr auf irgendwas Moralisierendem herumreiten wollen. Und für mich Dry January, nee. Gerade beim Reisen wäre das immer schade, finde ich so. Weil man dann eben doch mal erlebt, irgendwie viele lustige Sachen, ist dann auch immer irgendwo eingeladen. Und dann spielt das ja schon immer eine Rolle. Und wenn ich dann immer den Riesenvortrag halte, nee, jetzt für mich gerade nicht. Also das ist dann, führt zu vielen Diskussionen und irgendwie unnütz. Es ist eher so, dass gerade jetzt nach längeren Reisen oder ich sag mal so Klassenfahrten, was es ja auch oft ist, weil ich ja am Ende ja mit meinem Team unterwegs bin und wir uns ja alle wahnsinnig lang und wahnsinnig gut kennen, ist dann eher, wenn ich so zurückkomme, dann mal so 2, 3, 4 Wochen entspannt mache, wie es so schön heißt. Ich habe die einzige Frage, die mir, ich finde das alles super mit dem, sozusagen mit dem geschmackvollen Getränk, verbindet sich mit der Frage, ich habe das zum ersten Mal erlebt vor, weiß ich nicht, vor 10 Jahren im Noma, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, an die verrückten Frucht- und Gemüsesäfte. Aber hat es dir denn geschmeckt, was du da getrunken hast?
Ich fand es unglaublich interessant, wir haben uns ja hier in der Bar auch...
Na, unglaublich interessant heißt so kleines Scheiße.
Überhaupt gar nicht. Und ich versuche es, und das ist für mich der erste Zugang zu diesen Getränken, zum alkoholfreien Wein oder anderen Alternativen geworden, ich versuche es nicht mit Wein zu vergleichen oder versuche es nicht mit Wein gleichzusetzen, sondern versuche eine eigene Geschmacksfaszination darin zu finden und versuche es daran zu messen, ob es mich geschmacklich irgendwie bewegt, ob ich mich auf den nächsten Schluck freue, ob ich... es auch interessant finde, auch mal ein Fläschchen zu trinken, mich aufs zweite Fläschchen zu freuen, ob ich anfange zu suchen oder mir dieses Getränk von sich aus so viel schenkt, dass ich nicht suchen muss, sondern dass ich mich ähnlich wie beim Wein zurücklehnen kann und dieses Getränk auf mich wirken lassen kann, dass das Getränk mit mir spielt, dass das Getränk mir Veränderungen, Facetten, Tiefe zeigt, dass das Getränk die Möglichkeit hat, sich selber eben auch, sei es mit Oxidation, mit verschiedenen Temperatureinflüssen, mit den Speisen zu verändern, beziehungsweise da eben auch unterschiedliche Seiten von sich zu präsentieren, dass das Getränk vielleicht auch an verschiedenen Tagen oder Tageszeiten unterschiedlich schmeckt und dass das Getränk genügend Potenz hat, um gegen Speisen anzutreten, gegen verschiedene Geschmacksprovokationen, sei es in Richtung Süße, Säure oder was auch immer, und da in die Interaktion geht. Und wenn all das dieses Getränk kann, was eben oftmals Saft leider nicht kann, wenn ich den normalen, den konventionellen Apfelsaft, was Cola nicht kann, versuch mal Cola mit irgendwas und sei es irgendwelche, selbst Handmade-Cola oder was auch eben auch oftmals Eistees nicht können, und seien die noch so gut gemacht oder so geschmackvoll gemacht, das ist irgendwann langweilig und fängst ähnlich beim Wasser an, einfach nur zu trinken, weil du halt durstig bist. Das können diese Getränke und dann sind sie für mich interessant und sind eine wohlwollende und wohlwillkommene Alternative. Und mittlerweile sind auch die alkoholfreien Weine teilweise so interessant und so gut, dass du einfach es vielleicht vermisst oder dich wunderst, dass es nicht Bums macht, aber dass er einfach auch das Gefühl und das wohlgesehene Gefühl dann dabei ist, dass es eben nicht Bums macht, sondern dass du mit, also ich finde das manchmal so schade, du hast ein 13-Gänge-Menü irgendwo und hast zu jedem Gläschen Wein und am Schluss weißt du nicht mehr, keine Ahnung, was am Anfang war oder du
völlig, völlig.
Probierst natürlich und im Restaurant nach einem Couchoir, also nach einem Spuckgefäß zu fragen,
also ich hab,
das ist natürlich fatal. Und ich finde das so schade und das ist, daher bin ich ein Riesenfan dieser gemischten Weinproben auch, also Wein-alkoholfreien Proben oder.
Wollte ich gerade sagen, das ist so mein Traum wäre, wenn du wirklich ein vergleichsweise umfängliches Menü hast und eben ich schon den Weinwechsel sozusagen immer spannend finde und immer was auch viel probieren, ist viel gut so. Aber das ist halt, wenn der dann eben, dann bleiben wir bei den 13 Gängen zu jedem und wenn das nur 0,1 ist, ne?
Aber 0,1 reicht ja. Also ich weiß nicht, ob ich ein übertriebener Säufer bin oder nicht. Aber ich probiere und schmecke gerne. Und 0,1 finde ich, um es intensiv mit einem Gericht zu probieren, auch genau, davor.
Genau, das ist dann das Nächste. Und dann hast du, so ein hast bisschen, du halt einen weißt, guten.
Und dann hältst dich mit deinem Gegenüber und trinkst noch ein bisschen dabei. Und ja, da bist du schnell bei 2 Flaschen.
So, und das definitiv. Ist halt zu viel. Also das ist, da bist du völlig am Ende und ich kann mir das super vorstellen bei einem längeren Menü, dass dann eben auch nicht alkoholische Sachen dabei sind, wo du trotzdem Spaß hast, die trotzdem dem Essen nach vorne helfen oder einfach eine tolle Kombi sind, was auch immer, aber einfach einen inspirieren und Spaß machen können, ohne dass du den Preis zahlst, dass du am Ende im Seitwärtsschritt mit einem leichten Spuckefaden dann den Laden verlässt. Ja,
der ist ja, neu, den hast du noch nicht gebracht.
Also
mindestens 5-mal, aber der ist wirklich neu, sehr gut. Den würde ich mal im Repertoire aufnehmen, den finde ich.
Ja, gerne. Und das geht mir tatsächlich öfter so, auch schon bei wenigeren oder bei geringerer Ganganzahl. Also es kann, ja. Also auch bei 5. Und weil dann natürlich genau der, dann hast du erstens mal, hast du dann ein Aperitif, so kommst du erstmal an, hast du schon das erste Glas drin. Dann bei den ersten 2 Sachen hat man auch so Trinklaune und so und dann ist es eben nicht nur das eine Glas, sondern fragt, Mensch, ich kann noch einen Schluck haben. So, dann bist du ja gefühlt schon bei Gang 3, hast du so, bist kratzt du an der ersten Flasche und wenn es dann kompliziert wird, dann sind das eben schwere Abende und das macht dann Das ist mir zu anstrengend. Und ja, also ich bin ja, also wir haben ja alle ein gewisses Alter erreicht. Ich kann jetzt nicht nach jedem, wenn man mal essen geht, dann erst nochmal eine Woche frei nehmen. Also allein deshalb fände ich das toll. Und alles, was, keine Ahnung, was fetzig schmeckt, muss probiert werden.
Du musst mir irgendwann nochmal einen Tipp geben. Ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen, weil wir heute zeitlich schon relativ vorangeschritten sind und das Kernthema noch nicht mal annähernd angerissen haben. Hast du, da du ja das öfters praktizierst, für Geschäftsessen irgendeinen Tipp? Weil ich fand das so schade. Wir hatten teilweise super spannende und interessante Restaurants, aber im Geschäftsessen bist du ja die ganze Zeit am Reden und am Austauschen. Du kannst eigentlich gar nicht dich aufs Essen, auf den Wein konzentrieren.
Ich bin bei Geschäftsessen, will ich immer Abstand ja, nehmen, ne? Von irgendwie umfänglichen.
Fand das so schade. Das
finde ich total doof. Also, weil du hast nicht die Zeit. Das muss irgendwie, ich finde die Atmosphäre des Ladens ist wahnsinnig wichtig. Das darf auch nicht so sein, dass du gerade, wenn du vielleicht auch, da muss ein bisschen Geräusch zu hören sein in dem Laden, weil wenn du der Einzige bist, der da spricht und dir jeder zuhört bei dem Geschäftsgespräch, ist jetzt auch nicht immer hilfreich.
Kannst du dich noch an die Situation erinnern, wo du bei uns an der Bar gesessen hast mit einem Freund und neben dir saß einer, der dich richtig provokant angeguckt hat und euch richtig provokant zugehört hat? Das ist ja wohl der Gipfel der Frechheit gewesen, oder? Das war ja
wirklich. Das war wahnsinnig mühsam, ich erinnere mich. Und sich dann irgendwann, nachdem man dann alles verstanden hatte, dann irgendwelche Hinweise gab, wie man den mitteldeutschen
Rundfunk behandelt. Egal, ich wollte jetzt keinen Namen nennen, also auch von
der und die ARD im Allgemeinen.
Das war wirklich, also ja, okay. Ich wollte dich nicht unterbrechen, es war nur eine emotionale Reaktion.
Gibt's oft, und gibt's dann eben oft, gerade wenn du da so über lustige, launige Funk- und Fernsehthemen redest oder um so, keine Ahnung. Und dann merkst du halt, so, es geht rund, also sind halt nicht viele Leute da oder es ist ohnehin eine sehr leise Atmosphäre, dann wird es irgendwie noch leiser und dann fangen die Leute an, so Kommentare zu machen oder sich über dich zu unterhalten, keine Ahnung, irgendwie, weil sie, ja, guck mal, eben, das ist so. Also ich finde eher so, ein belebter Laden ist für so ein Geschäftsessen immer super und ein Essen, was angenehm ist, aber was nicht der, was das Hauptthema ist, weil du wirst ja irgendwie, keine Ahnung, wirst du irgendwas erreichen. Es sei denn, du hast dem Kollegen nichts zu sagen, willst dir beeindrucken. Dann schlepp ihn einfach in einen teuren Laden und sag hier, viel Spaß. Aber da musst du eigentlich auch nicht dabei sein. Dann kannst du auch sagen, ich gehe, kannst du ruf eine Perle an, kann dich dazusetzen.
Aber sonst eher Thema Weinbar für Geschäftsessen. Ja. Wo man halt irgendwie, keine Ahnung, Käse, Flammkuchen, bla 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 und gar nicht irgendwie das große Restaurant. Also es wäre so meine Erkenntnis.
Auch da eher, ja. Ja, Flammkuchen weiß ich nicht, aber aber beim Wein auch da nicht so überfordern. Ja? Also nur weil man selber irgendwie Bock auf Wein hat und kannst vielleicht auch hast einen weißen und einen roten, kannst da jeweils was Schlaues zu erzählen, dann hat das noch irgendwie einen Mehrwert für denjenigen, mit dem du da bist. Aber da so eine riesengroße Frikadelle ans Ohr zu labern, weiß nicht. Also kommt so ein bisschen drauf an, wenn man das weiß oder man, Mensch, du hast doch viel Ahnung vom Wein, lass uns doch mal irgendwie das nächste Essen in irgendeinem, dann okay. Aber so unaufgefordert. Also
fand ich schade, wir hatten tolle Restaurants und ich konnte sie nicht genießen, weil ich teilweise sehr interessante und sehr fordernde und sehr spannende Gespräche hatte, was eben auch meine nächste Planung angeht, meine Erkenntnis daraus. Aber eben auch Erkenntnis, nicht so viel Alkohol, und ich finde ein toller Trend, das hat mir ja gesagt, ist Low Alcohol oder Non-Alcoholic Wines. Und ich habe mal die verschiedenen Vorgehensweise oder Produktionsweisen herausgesucht und würde die einfach mal so abklappern und dann vielleicht danach sowohl die Vor- als auch Nachteile als eben auch die expliziten Schritte so ein bisschen zumindest annähernd nicht zu so technisch erklären, aber auch so, dass du es verstehst. Und zum einen
Das hilft zum der Wirtschaft.
Zum einen der interessantesten und vor allen Dingen althergebrachtesten Methoden ist ja auf natürliche oder unnatürliche Weise das Stoppen der Vergärung, also das Stoppen der Fermentation. Das hast du teilweise auf natürliche Weise bei Riesling, bei Low-Alcohol-Riesling aus Moseltal, die dann irgendwie mit ihren 7-8 Volumenprozent, wo sowas eben aufgrund der Phlegmatie, also der natürlichen Hefen passiert, oder manchmal eben auch aufgrund von verschiedenen gewollten Prozessen, dass du sowas erzeugen möchtest und den Wein bei 5-6 Volumenprozent stoppst, was dann natürlich eine gewisse Süße mit sich einherbringt, aber was manchmal eben auch reizvoll ist, weil die Säure in einer gewissen Balance steht. Punkt 2 wäre die Umkehrosmose. Gerade für alkoholfreie Weine eine durchaus gängige, wenn auch relativ intensive Geschichte. Punkt 3 wäre die eine der gängigsten und auch gar nicht unbedingt preisintensivsten Geschichten.
Also ohne da jetzt, aber vielleicht noch
ein Wort. Ich würde es zu allumfassend und danach im Expliziten. Also erstmal so, dass du weißt, was auf dich zukommt.
Du gibst ein Inhaltsverzeichnis also wieder.
Punkt 3 wäre die Vakuumdestillation, was beim Bier relativ intensiv und häufig genommen wird. Punkt 4 ist Spinning Cone Column. Ebenfalls beim Bier recht intensiv genutzt, kann in zwei verschiedenen Phasen oder wird in zwei verschiedenen Ausrichtungen genutzt. Zum einen, um Wein zu konzentrieren, zum anderen, um manchmal eben auch Wein zu extrahieren bzw. zu entalkoholisieren. Punkt 5 ist die kurzzeitige Gärung und Punkt 6 ist die CO2-Extraktion. Das wären so die 6 Punkte, die meistens genutzt werden, um ja, entweder Alkohol zu entziehen oder...
Es kam mir mehr vor, nicht nur 6 Punkte. Es waren gefühlt, waren es 14. Aber eine Menge Stoff, die ist jetzt, den du jetzt wissenschaftlich abarbeiten
deswegen
möchtest.
Deswegen sagte ich, also wäre es etwas, was... etwas, was hoffentlich du auch verstehst.
Aber grundlegend verstehe ich das, wenn ich das richtig zusammenkriege, ist es letztlich, ich mache erstmal ein alkoholhaltiges Getränk und dann frickle ich den Alkohol daraus.
Genau.
Auf die eine oder andere
Weil das ist relativ wichtig, weil du durch diese alkoholische Vergärung oder die Fermentation verschiedene Aromebenen in dem Getränk aufbaust, die du nicht erzeugen kannst, wenn du keinen Alkohol hast. Und das sind teilweise eben auch so verschiedene Aromstoffe, verschiedene Phenole, die dann entstehen durch die alkoholische Vergärung, die du nicht künstlich oder andersartig in den Wein implantieren kannst. Und auch nicht anders zusammensetzen kannst. Und selbst wenn du irgendwas reinschütten kannst, du wirst niemals diese Strukturgruppen in dem Wein implantieren oder aufbauen, ohne eben diese alkoholische Vergärung. Grundproblem ist natürlich, wenn du einen Wein hast oder ein Getränk hast, was Alkohol einmal hatte, kann es immer sein, dass du einen gewissen Restalkohol hast. Also wenn du ein Trockner bist, kannst du mit dem einen oder anderen Getränk durchaus Probleme bekommen. Wenn du das im etwas größeren Maße konsumierst, also von dem her ist das eigentlich niemals zu empfehlen, sondern da würde ich dann in der Tat beim Saft bleiben. Man muss aber eben auch sagen, dass man beim Saft, also bei den meisten Apfelsäften oder bei den meisten Natursäften ohnehin auch vom Mindestalkoholgehalt von 0,02 bis 1 Volumenprozent ausgehst, weil dort eben auch verschiedene Gärverfahren auf wilde und unnatürliche Weise dann vonstatten gehen, was dann zum Problem führen kann. Und das ist bei den Getränken auch wie beim alkoholfreien Bier, dass du immer von 0,05 bis 0,5 Volumenprozent ausgehen musst, die dort immer noch vertreten sind. Was für Schwangere, was teilweise eben auch für Kinder kein Problem darstellen könnte, aber für jemand, der eben auf Alkohol auf irgendeine bestimmte Weise, das heißt eben auch, dass er eine Alkoholallergie oder sonstiges haben kann, immer drauf anspringt. Daher kein Freifahrtschein für diese.
So. Ist ja auch so eine üble Sache, eine Alkoholallergie.
Naja. Gibt, ich glaube, schlimmere Sachen als auf Alkohol. Absolut, zu verzichten. Ich glaube, das ist weil es eben mittlerweile schöne Alternativen gibt. Also Punkt 1, Fermentation stoppen. Das Einfachste. Weil sowas, du kennst es wahrscheinlich aus dem Piemont, weil du ja sehr Italien bereist bist. Da gibt es Moscato d'Asti. Da wird sowas durch Temperatur erzeugt, dass man immer noch ein bisschen Gärkohlensäure drin hat, diese natürliche Süße. Du kennst sowas aus dem Moseltal, wo du restsüße Rieslinge hast, wo die Fermentation auf eigene Weise stoppt und die Hefen einfach inaktiv werden. Man kann das eben auch mit Temperatur gewollt erzeugen. Man kann es durch Sauerstoffabschluss oder verschiedene eben Verfahren, dass man das initiiert. Der große Vorteil ist dabei, dass du die natürlichen Aromen erhältst. Und dass du den Wein nicht zu stark veränderst, dass es relativ einfach ist, dass jeder das mehr oder weniger kann, dass du es auch zu Hause könntest, wenn du, keine Ahnung, gerne einen Wein hast, den in den Kühlschrank stellst, dann hören die Hefen auf zu arbeiten, weil die eine Grundtemperatur von 7 bis 24 Grad haben und darunter nicht arbeiten. Dass diese Technik halt unfassbar kostengünstig ist im Vergleich zu anderen Techniken und von dem her die daraus erzeugten Getränke einfach auch nicht zu intensiv sind, dass diese Methode bewährt ist. Ist ein ganz, ganz großer Vorteil, da schon seit mehreren Jahrhunderten angewandt wird, wenn man die Weine eben oder die Fässer früher in den kalten Keller geschoben hat. Die Methode wird seit Jahrhunderten erfolgreich angewandt, also es gibt eigentlich keine Negativerfahrungen dabei, außer dass man teilweise Fehlaromen bekommt. Der große Nachteil ist natürlich, dass du Restalkohol hast, also dass diese Methode nicht zu alkoholfreien, sondern nur zu alkoholreduzierten oder geringalkoholischen Weinen führt. Dass eine gewisse Unsicherheit da ist, dass du nicht weißt, wann dieser Wein eventuell nochmal gären könnte, dass du letztlich dafür sorgen musst, dass du noch eine Folgebehandlung für den Wein hast, also ihn relativ stark filtrieren, um die Hefen aus dem Wein heraus zu komplementieren, dass der Wein dann nicht eben anfängt, wild weiter zu vergären, dass die Kontrolle des Alkohols relativ herausfordernd sein kann, also du nicht genau weißt, wann er bei von mir aus 7 oder 6 oder 8 Volumenprozent gestoppt werden kann, sondern dass mehr so ein bisschen Pi mal Daumen und dem Geschmack geschuldet ist, dass du also schon sehr viel Erfahrung dafür brauchst, um auch das zu erzeugen, was du erzeugen möchtest, sonst eigentlich mehr oder weniger ein Zufallsprodukt ist, was in unsere industrialisierte Gesellschaft nur schwer reinpassen könnte. Und dass es sein kann, dass du den Wein in seiner Sturm- und Drangphase einfach kastrierst. Gefallen dir diese Ausführungen so, wie ich es geplant habe, oder würdest du es dir anderweitig? Also es ist jetzt ein Work in Process, wo ich dich und unsere Zuhörer mit einbinde.
Ich glaube, dass dieser leichte Staccato-Stritt, den du da auch drauf hast, das ist schon eine Menge Holz des Verstehens. Also ich muss mich schon auch konzentrieren. Ich bin unsicher, ob das ob man das so weiterführt, weil sonst gibt man irgendwie auf. Oder man vertagt sich so ein bisschen und sagt, okay, jetzt verdauen wir das nochmal nach und gibt dann die nächsten
Lass später uns mal mit dem Schweren mitmachen, hinzu. Die Umkehrosmose.
Oder man kann auch immer mal auf Pause drücken, vielleicht muss man das auch und nochmal sich ein Gläschen holen. Okay. Nochmal nachdenken und dann weiterhören.
Dann so gegen den Trend arbeiten.
So, den guten alten alkoholischen Wein holen, dann versteht sie es vielleicht ja auch besser. Also dann machen wir
es relativ einfach, wenn es auch nicht einfach ist, weil es ein relativ kompliziertes Verfahren ist. Da wird der Wein durch ein
Membran. Das ist jetzt schlecht verkauft.
Das ist so eigentlich schon verständlich. Also er wird sozusagen filtriert und das, was in dem Sinne dabei erzeugt wird, dass ich halt durch die verschiedenen Membranen verschiedene flüchtige oder eben nicht mit der Flüssigkeit zu stark verbundene Elemente aus dem Wein herauslöse und das durch eine Rückgewinnung wieder zusammenführen kann. Also den Wein dann wieder zusammensetze, nur den Alkohol weglasse.
Der ist schlicht durch die Membran hat der Alkohol genau. Den Wein verlassen.
Und da gibt's also auch das wird natürlich in einer gewissen Wärmesituation durchgeführt, dass du eine verschiedene, einen ganz bestimmten Aggregatzustand der Flüssigkeit hast. Das ja, aber es ist nicht unbedingt ausschlaggebend dabei. Also solange es flüssig ist und du kein Eis dadurch das Membran durchballerst. Ist natürlich ein relativ brutaler Vorgang für den Wein. Es ist ein relativ kostenintensiver Vorgang. Vielleicht auch so an die Hand zu geben, einer der besten oder der renommiertesten und einer der ersten Produzenten ist ein recht renommiertes Weingut in Kalifornien. Es ist die Bonnie Doon Winery, die dieses Verfahren eigentlich perfektioniert hat und da sehr, sehr gute Produkte hat. Vorteile?
Ja. War's schon. Wie, was genau. Vorteile?
Vorteile des Produktes? Des Verfahrens.
Die Frage, die für mich noch hinten dranhängt, ist, wie weit geht denn der Alkohol dann runter?
0,05
nicht auf wird 0
garantiert. Verfahren. Weil du ja größtenteils den Alkohol herauslösen kannst und dann bei der Rückführung darauf achten musst, dass verschiedene Moleküle nicht an anderen haften und du eben Alkohol wieder zurückspülst. Aber es ist ein relativ präzises Verfahren. Und das ist eben auch der große Vorteil,
und bei diesem Verfahren,
dass du eine relativ präzise Kontrolle über den letztlichen Zustand des Produktes hast.
Und du hast ja selber schon gesagt, dieser brutale Vorgang gegenüber dem Wein, also durch diese Membran des Rauslösens, also löst du da auch nicht Dinge raus, die für den Geschmack an sich verantwortlich sind?
Also verschiedene Aromenelemente, Aromenmoleküle, die eben auch löslich sind, verschiedene Mineralien, die in dem Wein integriert sind. Das passiert durch ein Rückgewinnungsverfahren, dass du die in diesem Wein wieder implantierst und den Alkohol sozusagen außen vor lässt. Aber du kannst es so ein bisschen damit vergleichen. Ich finde, also es ist eine gewisse Art der Filtration, die dort passiert. Und wenn du dir mal einen glasklaren Apfelsaft neben einen naturtrüben Apfelsaft stellst und die beiden probierst, dann merkst du, wie viel mehr Geschmacksebenen so ein naturtrüber Apfelsaft hat. Und wie klar und eigentlich gesichtslos ein klarer Apfelsaft ist. Und so ist es dort eben auch. Dieser eigentlich relativ harte Vorgang nimmt dem Wein sehr viel von seiner Identität. Natürlich eben auch diesen Geschmacksträger Alkohol. Es ist ein relativ harter und brutaler Vorgang. Du hast danach kein individuelles, leichtfüßiges Getränk mehr, sondern schon einen relativ streng erzogenen Jungen vor dir.
Okay. Und ist es was du jetzt mir guten Herzens so empfehlen würdest? Im Rahmen
dessen, dass man es ist schon so ein bisschen Frankenstein, aber es funktioniert trotzdem. Kann ich dir guten Gewissens empfehlen, weil es ein weiterer Schritt in Richtung Technisierung, aber die Erhaltung der Natürlichkeit des Getränkes, alkoholfreier Wein, ist. Halt richtig schweineteuer. Also die Anschaffung dieses Gerätes ist relativ teuer. Ich weiß es nicht genau, wie viel, falls deine Frage darauf hinzielt. Du findest Weine auf dem Markt, die zwischen 10 und 20 Euro liegen. Also so intensiv ist es nicht oder so viel preisintensiver als ein natürlicher oder konventioneller Wein. Aber wenn du so etwas praktizierst, unter anderem meines Wissens nach hat es Torres im Penedès im nordöstlichen Spanien erstmals angewendet, dann im Kalifornischen ist es relativ gang und gäbe, im Australischen. Die Dinger liegen, glaube ich, um die 1,5 Millionen, aber ich bin nicht sicher und du musst es im großen Stil dann fahren. Also du musst dann schon richtig Masse durchballern, damit es sich irgendwo rentiert. Und du hast natürlich den riesen Nachteil dabei, und das ist, glaube ich, einer der größten Nachteile für dich als Produzent, du musst dem ganzen Kind ein MDH geben. MHD. Entschuldigung, MHD anscheinend. Okay. Nein, MHD. Mindesthaltbarkeitsdatum.
Ja, genau. Mindesthaltbarkeitsdatum.
Und damit ist, obgleich das natürlich dann in dem Sinne nicht wirklich von Relevanz ist, weil auch dieses Getränk lebt weiter, entwickelt sich weiter und muss wahrscheinlich nicht innerhalb von anderthalb Jahren konsumiert werden. Aber laut Gesetzgeber gibt es ein Verkaufsdatum, nachdem es nicht mehr vertrieben werden darf. Und das schränkt den natürlichen Vertrieb dieses Produktes ein, was manchmal schwierig ist.
Ah, okay. Mhm. Die Tücke liegt im Detail.
In der europäischen Gesetzgebung. Mhm. Das ist kein Detail, das ist eine Gegebenheit.
Das heißt, die Australier schreiben es nicht drauf, aber in dem Moment, wo es importiert wird.
Warte mal, ich frage mal Patrick. Patrick, weißt du, ob in Australien oder Neuseeland bei alkoholfreien Wein MDHs drauf sind? MHDs drauf sind? Weiß er nicht. Okay, Patrick weiß auch nicht, er kommt gerade aus Neuseeland.
Also, gesammeltes Unwissen. Okay,
das habe ich hier Patrick extra dahin geschickt, um da solche Erkenntnisse mitzubringen. Und da, naja, wie auch immer. Wir werden es nachreichen. Du wirst es nachreichen lassen. Du hast eine Hausaufgabe. Punkt 3, Vakuumdestillation. Ist relativ einfach, okay. Wenn du durch die Situation, dass du das Getränk unter Vakuum setzt, den Siedepunkt für Alkohol runtersetzt, der ja normalerweise bei 70 Grad liegt. Und dadurch hast du einen Siedepunkt für Alkohol bei ungefähr um die 30 Grad. Und du erwärmst das Getränk, der Alkohol verdampft und ist aus dem Getränk heraus. Du hast da schon teilweise relativ starken Alkohol von ungefähr 0,5 bis 1,5 Volumenprozent, die noch in dem Getränk verbleiben. Damit eben auch einen natürlichen Geschmacksträger, aber du hast einen, also du darfst dieses Getränk trotzdem als alkoholfrei bezeichnen oder als alkoholreduziert und alkoholfrei bezeichnen. Wenn du nachweisen kannst, dass der Alkoholgehalt um die 0,05 bis 0,5 Volumenprozent ist, aber es ist natürlich ein relativ starker Restalkohol darin vertreten. Es ist eine sehr schonende Methode. Das ist eine schonendere Methode als die herkömmliche Entalkoholisierung via Destillation. Du brauchst, warte mal, ich muss mich kurz mal räuspern und nutze dafür diese Mute-Taste.
Ich kann ja in der Zeit was Überbrückendes sagen. Jetzt, der Kollege räuspert sich.
Ja, heißt die eigentlich Mute oder Mute-Taste?
Das kannst du dir zumuten oder.
Also, du kannst bei geringen Temperaturen praktizieren. Dadurch hat der Wein nicht dieses gekochte Aroma, was die manchmal haben, wenn die eben bei 70 Grad destilliert werden oder der Alkohol rausdestilliert wird.
Und das ist das schonendste Verfahren.
Das ist natürlich so ein schonendste Verfahren, das es gibt ja. Wenn du in Richtung
nicht. Dann ist das doch mein, dann ist das doch mein Favorit. Also weil denn bei mir jetzt die anderthalb Volumenprozent, die stören mich jetzt nicht. Es würde ja schon helfen, wenn du, also sag ich mal, wenn du auf unter 5 kommst, also einfach so, also jetzt, ich bin jetzt immer noch bei meinem Modell des vielen verschiedenen Weines zu vielen verschiedenen Gerichten, möglichst aber entspannt zu überstehen. Dann ist das
ist auch das perfekt. Eigentlich gängigste Verfahren. Perfekt. Also sowohl in Frankreich praktizieren es einige, in Deutschland gibt es sehr viele Produzenten, die auf dieses Verfahren zurückgreifen. Auch sehr viele, du hast teilweise sogar schon vegane Weine, Bio-Weine oder Bio-Weingüter, die das nutzen, die teilweise auch mit größeren Produzenten zusammenarbeiten. Also es ist dort auch eine gewisse Interaktion. In Österreich hast du einige Produzenten, die dieses Verfahren nutzen. Also das gängigste und für viele auch das zukunftsorientierteste Verfahren, was genutzt wird, die Anschaffung dieser Gerätschaften, weil du ja nicht nur irgendwie einen Liter unter Vakuum setzt, sondern das schon im großen Stil praktizierst, ist schon sehr, sehr teuer, aber eben nicht so teuer wie bei der Umkehrosmose oder wie bei Verfahren Nummer 4 bei der Spinning Cone. Spinning Cone wirst du vielleicht schon mal gehört haben?
Ich will ganz ehrlich sein.
Das ist eine rotierende Kegelsäule. Und du kannst dir das mehr oder weniger so vorstellen, dass durch eine Rotation der Alkohol extrahiert wird, also mehr oder weniger herausgeschleudert wird, dadurch aufgefangen werden kann und dieses Getränk dann wieder zusammengesetzt wird ohne dem entsprechenden Alkohol. Das kannst du auch praktizieren, wenn du Wein konzentrieren möchtest. Dafür wurde es in Bordeaux oder wurde eben auch in der neuen Welt relativ stark relativ intensiv hergenommen. Einer der bekanntesten Flying Winemaker, der dieses Verfahren perfektioniert und in ins Heiligtum gelobt hat, war Michel Rolland, der diese typischen Parkerweine produziert hat, also die richtig fett sind, intensiv sind, weil du ein natürlich erscheinendes Produkt erzeugen kannst, was eben ein Element weniger hat. Also wenn es konzentriert werden sollte, eben Wasser weniger. Wenn es entalkoholisiert werden sollte, Alkohol halt weniger. Oder du kannst auch verschiedene Fehlerstoffe in dem Wein oder Negativstoffe in dem Wein heraus lösen und kannst den Wein damit korrigieren. Das ist dann Frankenstein pur, wenn man so möchte.
Mhm. Und jetzt wieder, wir hatten ja gerade die Vakuumgeschichte, was die schonendste Variante war, und das Rumgeschleudert tut also dem Wein jetzt nicht hier, so gut.
In dem Sinne sind die Weine dann so unnatürlich verformt, dass es dir nicht auffällt, dass es ihm mehr oder weniger nicht gut tut. Also es sind dann schon immer Kunstprodukte und du schmeckst dem Wein diese Künstlichkeit an, aufgrund der oftmals gewünschten Endprodukte möchtest du keine Natürlichkeit. Also du lobpreist dann die Unnatürlichkeit in dem Wein. Und wenn du an so diese typischen New World fetten, alkoholastigen, opulenten, geschmackstauben oder geschmacksbetäubenden, überextrahierten Rotweine aus Australien, Kalifornien, teilweise aus der Pfalz oder Österreich denkst, oder eben aus Süditalien, dann weißt du, was ich damit meine.
Okay. Also finde ich eigentlich nicht
das
so cool.
Das ist dann die Anfang, Anfang, der Anfang
auch, deiner Trinker- auch das muss man.
Du hast du ja dazu gegriffen.
Absolut. Das waren meine hier Shiraz, Australien, Peter Lehmann, irgendwie so ein Quatsch. Das war, war mein Start.
Ist halt effizient.
Absolut. Du hast einen viel schmecken, viel gut.
Also die Aromen letztlich bleiben auf natürlichste Weise enthalten, weil du ganz gezielt ein Element herauslösen kannst. Das ist der ganz große Vorteil dabei. Und du kannst den Alkoholgehalt ganz präzise angeben, was natürlich für viele, dann eben auch sehr sensible Gruppen, unfassbar wichtig und wertig ist. Der Nachteil ist halt, die Dinger sind schweineteuer und es hat nichts mehr mit Natürlichkeit zu tun. Und der Energieverbrauch dieser Dinger ist extrem hoch, was aber dann in dem Sinne, aufgrund dessen, weil die Produkte dann relativ teuer sind, also ein alkoholfreier Wein, der dadurch produziert wird, liegt meistens zwischen 15, 25 bis 35 Euro. Die Weine, die damit produziert werden, liegen meistens eben auch im zwei- bis dreistelligen Bereich.
Heidenei, okay, alles klar. Okay, zurück zum Vakuumwein.
Was hatte ich eigentlich der? Gesagt? Also 10 bis 20 ja, Euro, aber
ja?
Ist egal. Ich glaube, ich habe es gesagt. Ich meine, es gesagt zu haben.
Bei der Umkehrosmose kann
okay,
ich
okay, entschuldige bitte. Daran erinnern. Das war, ja.
Dann, ich möchte mich auch schon mal entschuldigen, falls ich mich irre, aber vielleicht auch nicht.
Punkt,
vielleicht
möchte ich Punkt 5, die kurzzeitige Gärung, dass du halt ganz, ganz schnell ganz hoch gärst und das meistens mit Rebsorten, die das gut vertragen. Sowas wie Colombard, sowas wie Müller-Thurgau, sowas wie teilweise Gutedel oder Scheurebe. Also das heißt, du kannst ganz kurz, ganz schnell, ganz viel Alkohol erzeugen, hast dadurch frische Aromen. Die Weine sind nicht lebensfähig, aber du hast dann Weine so mit 5 bis teilweise 9 Volumenprozent, die richtig saftig, fruchtig, unkompliziert, so dieses typische Sommerfeeling letztlich transportieren und somit einen gewissen Zeitgeist praktizieren. Das passiert mit Reinzuchthäfen, das passiert mit gewissen Rebsorten, kann im großen Stil praktiziert werden und sind so diese mit Ausrufezeichen und gar nicht so negativ gemeint, wie es klingt, diese leckeren Weine, also diese Girly-Weine, die Terrassenweine, diese.
Ja, ich finde Terrassenwein klingt
super. Ist günstig, du kannst für kleines Geld Wein erzeugen und Weine, die kein zweites Lebensjahr brauchen. Punkt 6, und damit sind wir auch gleich durch.
Okay.
Ist die CO2-Extraktion. Ja. Schon mal irgendwie gehört? Weiter? Nee, du hast nicht gehört. Es ist, wenn du mit einem besonderen Gas den Alkohol aus dem Saft herausdrückst. Also du musst dir es so vorstellen, als wenn du die Luft aus einem Ballon herausdrücken kannst Und in dem Fall drückst du nicht die Luft, sondern den Alkohol aus diesem Ballon heraus. Kann man sich so irgendwie vorstellen? Also es bleibt im Prinzip...
Also du hast den Ballon, wo Luft drin ist, dann packe ich CO2 rein, das CO2 drückt die Luft raus, dann habe ich CO2...
An das CO2 binden sich die Alkoholmoleküle und die kannst du damit durch den Druck rausdrücken.
Ja.
Das ist so die ganz vereinfachte Variante, okay, oder die ganz einfache Darstellung dessen. Und es gibt verschiedene Produzenten, die gerade in Frankreich, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Zombies dieses Verfahren perfektioniert haben, teilweise sehr, sehr interessante Produkte produzieren, die sehr weinähnlich sind und durchaus spannend, wenn man das Gefühl hat, man hat eigentlich fast am nächsten ein weinähnliches Getränk auf der Zunge. Also es ist ein sehr schonendes Verfahren, auch wenn es relativ...
Du suchst jetzt schon auch nach den Vokabeln und sagst weinähnliches Getränk.
Ja, also ich denke, man hat seinen größten Zugang zu diesem Getränk, wenn du es nicht mehr mit Wein vergleichst. Also wenn du sagst, das hatte ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon erwähnt, wenn du hingehst und sagst, ja, es schmeckt fast genauso wie Wein, deklassierst du dieses Produkt und gibst ihm ganz bewusst einen Minderwert, was fatal und dir selber den Genuss raubt. Man sollte es einfach als eigenständige Sache nehmen und nutzen, aber man braucht ja manchmal so einen Anhaltspunkt und deswegen finde ich es in dem Sinne schon am entwicklungsfähigsten und weinähnlichsten. Und spannendsten, also was da passiert, okay, ist für kleines Geld produzierbar, es ist ein schonendes Verfahren, du hast keine Temperaturverformung, was dann teilweise eben auch die Aromoleküle verändert. Und du erhältst ein relativ natürliches Produkt da heraus, von dem her. Aber du brauchst halt sehr viel Kenntnis und brauchst sehr viel Kenntnis um das Endprodukt, was du erzeugen möchtest. Du gehst nicht mit dieser Leichtfüßigkeit heran, als wenn du sagst, ich möchte entweder eine schnelle Vergärung oder möchte die Vergärung verstoppen, dass du sagst, ich lasse die Natur in gewisser Weise walten. Aber du bekommst einen relativ präzisen Restalkoholgehalt von eben auch 0,5 bis 1 Volumenprozent am Schluss heraus, mit dem du durchaus arbeiten kannst und den dann proklamieren kannst.
So, könnten wir jetzt nicht so einfach so eine Kiste packen? Wir haben jetzt 6 verschiedene Verfahren, von jedem Verfahren die jeweils beispielhafteste und dann verschicken wir die an die Hörer. Super.
Vielleicht können wir sowas in unseren nächsten Folgen mit ins Leben rufen, das war in der Tat ein Online-Shop. Lass mich mal sammeln. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit. Ich bin jetzt ein privater Alkoholiker geworden.
Industrialisieren.
Gar nicht, überhaupt nicht. Und einfach manchmal weiß man nicht, wo man diese Sachen herbekommt. Das ist in der Tat relativ problematisch. Ich arbeite dran.
Und jetzt gerade bei solchen Sachen, du arbeitest mal dran. Und geschätzte Hörerschaft, wir reichen das in irgendeiner Art und Weise nach. Ich fände das in dem Fall wichtiger denn je. Also würde mich jetzt auch so in dem Umfang auch mal interessieren. Und dann, jetzt haben wir ja mit der Folge schon so eine Art Guidance gegeben. Und vielleicht gelingt es ja noch, dass jeder sich quasi mit der Folge und der Kiste
hinsetzt und einen hinter die Binde kippt.
Irgendwo versteckt.
Nicht. Also, aber doch, hinter die Binde kippt schon, dann doch.
Genau, ja. Was in dem Fall überleben wird. Gut, dann machen wir Hoffnung aufs nächste Mal, würde ich sagen.
Dann wahrscheinlich in Persona. Also da, das ist natürlich jetzt wieder doof, wenn du nach deiner Klassenfahrt wieder kein Alkohol
trinkst. Wir arbeiten dran.
Ich werde nach Hamburg kommen, vielleicht können wir da eine Folge aufzeichnen. Eine trockene Folge dann leider wieder mal.
Also niemand hat gesagt, dass ich, wenn du kommst,
ich freue mich
dann nicht eine Ausnahme machen kann. Also, bis gleich. Ja.